Ja. Guten Abend, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserer Bibelstunde. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Wir wollen zusammen in das Wort Gottes schauen und die Psalme betrachten. Wir sind jetzt bei den Psalmen. Aber bevor wir es tun, lasst uns aufstehen und ich will beten. Unser himmlischer Vater, ich danke dir für deine Liebe, für deine Gnade und für deine Treue. Danke, dass du unser Herr bist. Danke, dass du überall stehst und alles in deinen Händen hältst. Danke, dass du uns je und je geliebt hast und zu deinen Kindern gemacht hast. Danke, dass du uns gesucht und gefunden hast und wir jetzt mit dir leben dürfen. Danke, dass wir dein Wort haben und danke, dass wir auch uns in dein Wort vertiefen dürfen. Und ich bitte, dass du uns heute segnest, dass du mir beistehst und dass du uns offene Herzen schenkst, dass wir dein Wort verstehen und danach auch leben. Ich bitte dich um deinen Segen. Amen. Ja, wie wir letzten Mittwoch erfahren, wir sind jetzt bei den Psalmen und ich dachte, kurze Wiederholung ist nicht schlecht, glaube ich. Wenn wir etwas wiederholen, dann ja, behalten wir es besser. Was sind Psalmen? Psalmen sind, das hat Jakob letztes Mal gefragt, Psalmen sind, bitte? Poesie einmal, ja. Psalmen sind Lieder, ja. Gebete. Was noch? Loblieder, ja. Mhm. Ja, das stimmt. Das war sehr gut. Das sind Lieder und wir haben jetzt wieder ein Lied vor uns. Aber auch, es sind auch, gibt es auch Bußpsalmen oder geschichtliche Psalmen. Und so sind wir jetzt beim Psalm 81. Und interessanterweise, als ich diesen Psalm gelesen habe, ich weiß nicht, ob ihr ihn gelesen habt, dachte ich, wir sind ja wieder bei 3. Mose. Nicht wir haben die 3. Mose, sind wir durchgegangen, abgeschlossen und wir befinden uns wieder in der 3. Mose. Asaf, der liebt sein Volk und er verweilt gerne in dem Psalm bei seinem Volk. Ja, das ist interessant, so zu beobachten, dass Asaf sehr viel über sein Volk erzählt und er nimmt in seinen Liedern auch die Geschichte des Volkes, ja, mit hinein. Er spricht immer über die Ereignisse, die sein Volk erlebt hat. Und so wollen wir den Psalm jetzt, ich weiß nicht, ganz lesen oder erstmal die 6 Versen. Ja, das ist ein, bei mir ist die Überschrift wahre Festfeier. Ich lese aus der Luther 86. Ja. Von Asaf vorzusingen auf der Gittit. Singt fröhlich Gott, der unsere Stärke ist. Jauchzt dem Gott Jakobs. Hebt an die Psalmen und lass hören die Pauken. Liebliche Zittern und Harfen. Lasst am Neumond mit Posaunen, am Vollmond am Tag des unseres Festes. Denn das ist eine Satzung für Israel und eine Ordnung des Gottes Jakobs. Das hat er zum Zeugnis gesetzt für Josef, als er auszog wie der Ägyptenland. Eine Sprache höre ich, die ich bisher nicht kannte. Soweit erstmal den ersten Abschnitt. Und wie gesagt, wir sind in einem Psalm, der uns Asaf ruft auf, zu singen, fröhlich, und er ruft uns auf, auch es begleitend mit Musik. Und interessant, dass er hier das so betont, dass wir in Psalmen fröhlich singen sollen, denn Gott ist unsere Stärke. Und ich habe mich auch so beschäftigt, auch mit Kommentaren, die berichten, dass hier es Asaf sehr betont, dass wir unser Gesang, unser Treffen, unsere Feste, er ruft zum Fest auf und dann wird das Lied gesungen. Und interessant ist, dass hier Gott zu dem Volk spricht durch Asaf, aber dieser Psalm, kurzer Einschub, jetzt Der Psalm ist aufgeteilt in zwei Formen des Redens. Ja, wenn wir weiter betrachten werden, das ist im Voraus jetzt für euch und für mich, die Worte im Psalm 81, 7, das kommt jetzt noch, richten sich an Israel in der dritten Form, in der dritten Person. Ja? Wenn wir weiterlesen werden, achtet darauf, ob sie das merkt. Ich habe es zuerst nicht gemerkt, aber war schon ein bisschen interessant, wie er spricht. Ja? Aber merken wir, Vers 7, dann 12 bis 16, richtet sich an Israel in der dritten Person. Wohingegen Verse 8 bis 11 und 17 in der zweiten Person stehen. Ja? Das ist nur so ein Einschub für die weitere Betrachtung. Aber jetzt lassen wir uns mal betrachten, wie Asaf sein Volk zu diesem Fest, zu der Feier vorbereitet und wie er das Volk einstellt. Ja, der Psalmist ruft die Versammlung auf, den Herrn ihrer Stärke laut zu singen. Ja, hier sagt er sofort, dass die Stärke ist nicht in uns, sondern der Herr ist unsere Stärke. Ja? Und das ist wichtig, wenn die Israeliten zusammenkommen, dass die es beherzigen, dass sie dem Herrn singen, ihre Stärke. Der Herr ist ihre Stärke. Und dann betont er, dass dieses Singen soll Jauchzen dem Gott, oder in Genfer Übersetzung klingt das etwas anders. Ich lese noch auch den ersten Vers, das ist auch interessant, dass hier Asaf sagt, vorzunehmen auf der Gittit. Und diese Bezeichnung ist nicht eindeutig. Es ist nicht ganz klar, was ist damit gemeint, was ist es Gittit. Es ist eine Musikinstrument, oder ist das nur eine Art und Weise der Begleitung? Es ist nicht eindeutig, die legen sich nicht fest, der Ausleger, ich weiß nicht, wie Jakob sich festgelegt hat, wie ist das? Aber es ist eher eine, kann auch ein Instrument sein, oder eine Art der Begleitung. Und in den Genfer, Neue Genfer steht, für den Dirigenten auf beschwingte Weise zu begleiten, von Asaf. Auch beschwingterweise, was das auch immer heißt. Ja, jetzt seht ihr. Bitte? Kelterlied, ja, auch. Das gibt es auch, ja. Aber es ist nicht eindeutig. Wenn ich denke immer, wenn die Bibelkommentarausleger sich nicht eindeutig sind, dann lege ich mich auch nicht fest. Nicht unbedingt. Ist nicht auch nicht so wichtig, aber auf jeden Fall, es kann auch ein Instrument sein, Gitarrenartige, sagen einige, aber die anderen meinen doch, dass es eine Art und Weise, ja, wie hier so steht, auf beschwingte Weise zu begleiten.
Aber wenn du dieses Instrument spielst,
ja,
dann gibt es auch eine bestimmte Dynamik bei diesem Instrument. Wenn der Geige spielt, dann ist das bei dir,
ja.
Ja. Der Schlagzeug spielt, zum Beispiel,
ja.
Aber das ist ein Rhythmus.
Rhythmus, ja. Und dann rhythmisch, geschwind, also nicht einfach so, ja, lasch, sondern geschwind. Das ist auch meine Meinung. Ja, und das ist, ja, da haben wir uns doch etwas festgelegt. Okay, lass es für uns so gelten. Gut, aber dann fordert er uns auf, jubelt Gott, jetzt ist die Genfer Besetzung jetzt, Gott zu, der unsere Stärke ist, brecht in Freudenrufen aus, ihm zu ehren, dem Gott, der Nachkommen Jakobs. Ja? Und die zwei Versen rufen die Gemeinde auf, Gott zu singen in besonderer Weise. Jubel. Und Spurgeon, ihr kennt ja Spurgeon, ja, wenn ihr Spurgeon liest, er sagt, wir sollen dynamisch singen, wir sollen fröhlich singen, aber kein wildes Geschreien soll herauskommen. Es soll harmonisch, wie es auch gerade, ja, und im Takt sein, aber mit Herz sollte man singen. Er sagt, Halbherzigkeit ist nichts. Dann sing überhaupt nicht. Wenn du halbherzig singst, dann brauchst du überhaupt nicht singen. Ja, ich meine auch, nicht jeder kann singen, aber mit dem Herzen dabei zu sein, ist sehr wichtig, mit der ganzen Hingabe. Und was Spurgeon noch sagt, unsere Halbherzigkeit, gerade beim Singen, hat unsere Lieder nicht populär gemacht. Ja, was ist das schon eine Kirche? Da singt man alte Lieder und die singt man so lasch dahin. Das dürfen wir nicht machen, sagt Spurgeon und sagt auch diese Stelle. Und Asaf ruft den Volk zu, also mit Freude und mit Hingabe zu singen. Sogar hier Bericht auf Freudenrufe und ihm zu ehren, das ehrt Gott, denn Gott, dem Gott, Nachkommen Jakobs, also die Israeliten sollen ihre Stimme erheben. Und dann in weiteren Versen steht geschrieben, dass wir Psalm, ich habe hier irgendwo aufgeschrieben, so. Ja, mit Pauken, Zittern und Harfen. Also mit musikalischer Begleitung dazu. Jetzt ist die Frage, was sind Pauken, was sind Zittern, was sind Harfen? Hat sich da jemand auseinandergesetzt? Ja. Man kann ja bei Google alle recherchieren, ich habe mir das eingegeben, und Pauken ist so ein schlagzeugartiges Instrument. Ja, das war so ein rundes, so ein, ja. Bitte? Ja, kann sein, weiß ich nicht. Ja, das sind so eine runde, wie eine Tonne oder so ein Gefäß, und dann wird das so Pauken. Also das wusste ich, dass sie das haben. Ja, und das war so ein rhythmisches Instrument, das war auch etwas lauter. Und was ist ein Zither? Zither ist eine... Ja, mit einem Zitterbandali. Ja, es ist also auf jeden Fall ein Saiteninstrument, so eine Gitarrenweise oder Mandalinenweise. Das ist dieses Instrument. Und dann Harfe ist, habe ich auch eingegeben, ist ein Saiteninstrument und gemäß der Tonproduktion ein Zupfinstrument. Man zupft auf eine Harte. Ja, und diese Instrumente sollten dann in Einklang und sollten die Israeliten singen. Und die sollten dann mit Hingabe und Gottes Stärke zu verkündigen, ja, dass der Herr das soll von Herzen, wie ich schon gesagt habe, geschehen. Denn der Herr ist würdig. Wir würden mit unseren Worten nie seine Gnadentaten voll zum Ausdruck bringen. Und von daher ist die Ermutigung, dass wir wirklich fröhlich singen. Mindestens das. Und nicht die Gottesnamentaten, die jetzt noch kommen, die erwähnt werden, dass wir sie halbherzig dahin singen. Das ehrt Gott nicht. Und so ist der Zuruf zu dem Volk, dass sie dadurch ein Zeugnis sind, das sich erbauen, indem sie wirklich fröhlich mit dem ganzen Herzen dabei sind, ihm Gott verherrlichen. Gott, Lob, Preis, Lieder singen. Und die Verse 2, und das sind die Verse 2 und 3. Wir gehen ja immer mit zwei Versen weiter. Und dann sagt er, Palast am Neumond mit Posaunen und am Vollmond am Tag des eures Festes. Denn das ist eine Satzung für Israel und eine Ordnung des Gottes Jakobs. Ja, und hier sind wir ganz schnell bei der Satzung und bei der Ordnung, die Gott dem Volk gegeben hat. Ja, wir sind jetzt in Mose 3, wo wir die Gebote alle durchgenommen haben. Und wir sehen hier, dass der Herr es anordnet, dass wir bei Neumond dass das Volk Israel dann bei Neumond Wiederhorn und auch an unseren Festtagen bei Vollmond. Denn dies ist eine Ordnung für Israel, eine Weisung von Gott, der Nachkomme Jakob. Und hier ruft Gott die Israeliten zu, dass sie diese Versammlungen, diese Feste nicht vernachlässigen. Denn das Gesetz legte fest, dass alle erwachsenen Männer dreimal im Jahr nach Jerusalem hinaufziehen sollten, um das Passa zusammen mit dem Fest der ungesäuerten Brote, das Wochenfest und das Labhüttenfest feiern sollten. Ja? Und das haben wir jetzt in 3. Mose 23. Alle Feste haben wir durchgenommen, die Israeliten feiern sollten. Und dazu ruft er jetzt die Israeliten auf und sagt, das ist eine feste Ordnung. Das sollt ihr tun. Und alle Feier und die Gesetze über die Feier, jährliche Feier, sind in 3. Mose 23 beschrieben. Und wir haben die vor kurzem durchgenommen, deswegen müssen wir da nicht stehen bleiben. Aber als Hinweis, dass Gott es durchaus auch jetzt neu das Volk auffordert, diese Anordnung nicht vernachlässigen und diese Tage zu feiern. Und deswegen ist dieses Psalm, auch man deutet, dass es geschrieben ist für den Passafest, aber es kann auch sein, dass es angeordnet um Laubhüttenfest zu singen. Wir werden ja als Gemeinde auch ein Laubhüttenfest feiern. Schau mal, was wir da für Lieder singen werden und wie wir Gott da verherrlichen werden. Ich bin gespannt. Ich weiß, aber die Israeliten sollten diese Ordnung beibehalten. Und Asaf schreibt zu einer Zeit, wo Israel schon ungehorsam ist und wo Israel schon Gott sozusagen den Rücken gekehrt hat. Und muss jetzt durch dieses Lied, durch diese Anordnung der Israeliten neu ermutigen, die Satzung, Ordnung, die er seinem Volk gegeben hat, hier steht das durch Jakobs, Gottes Jakobs, ihnen befohlen hat, sie das nicht vernachlässigen. Und dann schreibt er weiter und sagt, das hat er zum Zeugnis für Josef gegeben. Das lesen wir in Vers 6. Damals tat er den Nachkommen Josef seinen Willen kund, als er sich aufmachte, um über Ägypten Gericht zu halten. Ich hörte Worte, die ich bisher noch nicht vernommen hatte. Hier ist ein bisschen fraglich oder schwer zu verstehen, was es gemeint hier. Ich hörte Worte, die ich bisher noch nicht vernommen hatte. Aber hier zieht Asaf, der Psalmist, Josef mit hinein, weil Josef war die Bezugsperson in Ägypten für Israel. Josef wurde vorausgeschickt, um sein Volk in Ägypten zu bilden und auch zu versorgen und auch zu erretten. Und hier, deswegen passt das hier auch auf das Labhüttenfest, weil er die Wanderung Israel durch die Wüste beschreibt. Aber er beschreibt auch, es beschreibt auch die Befreiung aus Ägypten. Ja, er beschreibt auch die Befreiung aus Ägypten und von daher ist das nicht ganz deutlich, auf welches Fest es bezogen ist. Aber es ist beides und wir können das als für beide Feste betrachten. Weil es hier mit Josef verbunden ist und durch Josef wurde das Volk ernährt sozusagen, wurde es da in Ägypten versorgt und dann auch beim Auszug war das zu seinem Zeugnis geworden. Und das mit der Sprache ist hier nicht eindeutig, was man meint, dass die Sprache, und da sind die Ausleger sich auch nicht eindeutig, und es ist vielleicht auch gemeint, dass als sie aus Ägypten ausgezogen sind, so haben die diese durch den Auszug, durch die Einsetzung des Passa, hörten sie von Gott diese Stimme. Es war für sie wie eine Sprache, die sie nicht verstehen. Gott hat diesen Einzug angeordnet und Gott sprach es und das war für sie als eine Sprache, die sie nicht verstehen. Oder andere Erklärung meint auch, dass die Juden die ägyptische Sprache nicht verstanden. Nun, hier ist mehr, tendiere ich dazu, dass für sie war das ein Zeugnis und dieses, als sie auszogen und der Israeliten durchs Gericht bestraft wurden und dass die Israeliten verschont wurden, war das für sie wie eine Stimme des Herrn, die sie früher nicht kannten. Gott hat sie dahin erzogen und hier in Ägypten hat er damit angefangen, auf seine Stimme zu hören. So deuten viele darauf hin, dass die Sprache kannten sie nicht. Und hier bei dem Passa-Einführung hörten sie die Stimme auf einmal. Und Gott wollte sie dahin erziehen, auch weiterhin, dass sie Gott sozusagen wieder wahrnehmen, weil sie waren ja sein Volk und in Ägypten versklavt und von den Göttern von Ägypten umgeben und Gott sozusagen als Sprache noch nicht kannten, dass Gott diese Sprache nicht kannten. Und dann spricht er, jetzt könnt ihr beachten, in welche Form er spricht. Ja, jetzt lesen wir die Verse 7. Jetzt geht er mehr geschichtlich rüber. Jetzt war das eine Aufforderung zur Feier, die Feste zu halten und eine Aufforderung, dass man fröhlich Gott singt und mit voller Hingabe und mit Begleitung mit diesen Instrumenten. Und jetzt kommen wir rüber zu dem Abschnitt, wo er mehr über die Geschichte spricht. Ja? Und jetzt ist die Form des Redens wichtig. Ich habe ihren Schultern von der Last befreit, um ihre Hände von Trankkorb erlöst. Als du mich in der Not anriefst, half ich dir heraus und antwortete dir aus der Wetterwolke und prüfte dich am Haderwasser. Höre, mein Volk, ich will dich ermahnen. Israel, du sollst mich hören. Kein anderer Gott sei unter dir. Und einen fremden Gott sollst du nicht anbeten. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Tu deinen Mund weit auf, lass mich ihn füllen. Aber mein Volk gehorcht nicht meine Stimme. Und Israel will mich nicht. So habe ich sie dahingegeben in die Verstockenheit ihres Herzens, dass sie wandeln nach eigenem Rat. Wenn doch mein Volk mir gehorsam wäre und Israel auf meine Wege ginge, dann wollte ich seine Feinde bald demütigen und meine Hand gegen seine Widersacher wenden. Und die den Herrn hassen, müssten sich von ihm beugen. Aber Israels Zeit würde ewiglich sein. Und ich würde es mit dem besten Weizen speisen und mit Honig aus dem Felsen sättigen. Merken wir, wie er jetzt auf die Geschichte Israel rübergeht und sagt, dass er sie in den von der Sklaverei erlöst hat, dass er sie aus Ägypten erlöst hat. Ich habe ihre Schultern von der Last befreit und ihre Hände von Trankkorb erlöst. Die Israeliten waren in Ägypten unterdrückt und sie müssten ihre Last in den Körben tragen. So der Lieferant nach. Die müssten die Steine, die sie gefertigt haben, müssten sie in Körben tragen. Und das belastet sie. Sie waren versklavt Und ihr sagt euch, ich habe ihre Schultern von Last befreit. Und hier ist es, geht er rüber dass sie zurückdenken und immer wieder, wenn Gott spricht, Gott, dass Israel soll zurückdenken und sagt, wir waren Sklaven, wir waren versklavt, wir waren unterdrückt, aber der Herr hat uns befreit. Durch seine Stärke hat der Herr sie befreit und ihre Hände vom Trab erlöst. Und als du mich in der Not anriefst, half ich dir heraus und antwortete dir aus der Wetterwolke und prüfte dich am Hadarwasser. Und hier sehen wir, dass Asaf sie erinnert, wie sie durch die Wüste gewandert sind, wo sie durch die Wüste gehen und Gott sie geprüft hat. Sie kommen zu einer Stelle, wir wissen, dass in 2. Mose 19 steht oder auch 2. Mose 17, wo sie dann murrten. Sie hatten kein Wasser und Mose schreit zu Gott, die Steine geben mir noch, es ist nicht viel und die Steine geben mich. Und er bittet Gott und Gott schenkt ihnen Wasser und sie dürfen wieder Wasser haben. Und das ist ein Streitwasser, deswegen heißt es Hadarwasser. Und so geht er weiter und führt ihnen vor Augen die Geschichte, wie Gott mit ihnen gegangen ist. Und dass sie diesen Lobgesang Gott in echter Weise bringen. Und dann kommt er zu der Ermahnung. So sind die Psalmen auch eine Ermahnung für die Israeliten, aber auch für uns. Und er schreibt hier in Versen, der lese ich besser aus Neu-Genfer Übersetzung, Versen 9 bis 11. Höre nun, mein Volk, ich will dich ermahnen. Israel, würdest du doch auf mich hören. Ja, und hier stellen wir fest, dass Asaf feststellt, dass die Israeliten nicht auf Gott hören, dass sie das erste Gebot vernachlässigt haben, dass sie andere Götter bei sich haben, dass sie den wahren Gott ihn verlassen haben. Und er spricht hier und ermahnt sie und sagt, Gott hat sich ihnen offenbart, aber sie haben ihn verlassen. Und er erinnert ihr an das erste Gebot, ich allein bin der Herr, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Ja, wir wissen, dass Gott im 3. Mose, haben wir die Gebote durchgenommen, da sagt, ihr sollt keine Götter haben, ich bin der Herr. Aber Israel hat mehrere Götter, läuft in die Götter nach und auf ihn hören sie nicht. Und er sagt, ich will dich ermahnen, und, solange es noch Zeit ist. Ja? Denn der Herr will sie segnen, wir kommen noch zum Segen. Aber erstmal kommt die Ermahnung und er muss feststellen, aber mein Volk hörte nicht auf meine Stimme. Israel hat mich nicht gehorcht. Da überließ, und jetzt kommt die Reaktion Gottes, er geht dem Volk nach und spricht zu ihnen und sagt, hört doch auf meine Stimme. Ich habe euch herausgeführt. Ich habe euch aus der Sklaverei befreit. Ich habe euch durch die Wüste geführt und mit allem versorgt. Und ich bin eure Stärke und ich bin der Gott. Aber nein, und hier muss er feststellen, in Vers 12, aber mein Volk hörte nicht auf meine Stimme. Und Israel hat mir nicht gehorcht. Und dann kommt die Reaktion, da überließ ich sie den Folgen ihres Starrsinns. Sie lebten so, wie sie es selbst für richtig hielten. Und hier ist so ein trauriger Zustand auch für Asaf, dass Gott sie hintergegeben hat. Und das ist der schlimmste Zustand, wenn Gott die Menschen aufgibt. Und wie das Spurgeon sagt, wenn dem Menschen seinen eigenen Gelüsten freigegeben werden, wenn sie, dann ist es besser, du stellst dich vor einen Löwen. Ist nicht so schlimm, dass du deinem eigenen Gelüsten freigestellt wirst. Du lässt dich seinen Lauf, seinem eigenen Starrsinn. Und dann lässt Gott dich fallen. Und das ist der schlimmste Zustand, Zustand des Menschen. Und so wird das Volk hier zugerufen, dass sie sich wieder zu Gott wenden. Und hier sehen wir der Wunsch Gottes in den nächsten Versen. Schaut mal, wie Gott sich es wünscht. Ja, Gott spricht zum Volk, sagt, gehorcht mir, so will ich euch segnen. Werdet ihr nicht gehorchen, werdet ihr den Fluch erfahren. Und hier in Vers 14, schaut mal, wie es Gott zum Ausdruck bringt. Ach, würde mein Volk doch auf mich hören. Ja? Würde es doch hören, sagt Gott. Er sehnt sich danach, dass sein Volk auf ihn hört. Und so ist es auch für uns jetzt wichtig, dass wir auf sein Wort hören. Gott wünscht sich, dass wir seine Geboten, seinen Willen nachjagen und ihm wohlgefällig leben. Weil das Singen soll, was die Israeliten zu Festen machen, soll ein Wohlgefallen für Gott sein. Das soll ein Wohlgefallen sein, und das soll Gott ehren. Und hier sagt, wünscht sich Gott, wieder zurück zu Vers 40, ach, würde mein Gott doch auf mich hören, und dann schreibt er, würde Israel doch auf meine Wege gehen. Ja. Und Gott hat dem Volk Israel seine Wege kundgetan, und sie könnten auf diesen Weg gehen, aber sie wollen es nicht. Und das ist der traurige Nachricht hier oder der traurige Zustand. Und dann sagt er, was Gott dann machen würde. Wie schnell würde ich ihre Feinde in die Knie zwingen und meine strafende Hand erheben gegen alle, die sie bedrängen. Das Volk Israel befand sich wahrscheinlich schon bei Asaf, wo Asaf schreibt, auch in Bedrängnis. Und die Feinde drücken sie nieder und sagt er, würden sie es machen? Wie schnell würde ich das machen? Ja. Gott ist bereit zu helfen und sagte, und dann haben die Feinde keine Chance. Ich muss mich zurückerinnern, wo wir die Fluch und Segen durchgenommen haben in 3. Mose 26. Und da sagt Gott, wenn du das tun wirst, werde ich dich überschütten. Und die Feinde werden keine Chance haben. Und das Land, das jetzt Dürre liegt, wo ihr ungehorsam seid, wird wieder euch sättigen. Und so ist hier auch wiederholt Asaf diese Vorgang sozusagen und macht nochmal deutlich, dass Gott ein gnädiger Gott ist, dass Gott handeln würde, nur der Ungehorsam ist im Wege. Ja, und dann sagt er hier in Vers 16, alle, die den Herrn hassen, müssen ihm Ergebenheit zeigen. Und ihre Strafe würde ewig dauern. Ja? Für die Menschen, die den Herrn hassen, wird die Strafe ewig dauern. Es ist ein schrecklicher Zustand. Und wenn Gott den Menschen preisgibt, wie ich schon gesagt habe, ist das Schlimmste, was man erleben kann. Und jetzt geht Gott auf den Vers 17. Aber Israel würde ich, aber wieder ist verknüpft mit dem Gehorsam. Wenn Israel Gott wieder gehorchen würde, würde ich Israel mit dem besten Weizen speisen und mit dem wilden Honig aus den Bergen sättigen. Hier ist ein Wunsch des Herrn, dass er Israel gerne segnen würde. Ja? Israel aber würde er mit bestem Weizen versorgen. Und aus diesem Psalm nehmen wir heraus, dass Gott die Menschen, Gott Israel segnen wollte. Und es hat er auch gemacht. Aber hier stellen wir fest, dass die Israeliten in Ungehorsam geworden sind, dass sie neben ihnen Götter haben, die sie verehren und die sie anbeten. Und er sagt ganz deutlich, ich bin der Herr. Ich habe euch herausgeführt und ihr dürft keine anderen Götter anbeten. Was wir noch aus diesem Psalm nehmen, dass wir dem Herrn, jetzt fassen wir zusammen, dem Herrn fröhlich singen, dass wir mit Hingabe singen. Keine Halbherzigkeit. Haben wir das gefasst? Ja? Keine Halbherzigkeit ist im Dienst des Herrn möglich. Mit Hingabe und Herz und fröhlich mit allem, was wir haben. Und der Herr spricht dir auch in Bilder, ein Bild habe ich übersprungen. Er sagt, tu deinen Mund auf, Israel. Ja? Und ich will dich sättigen, ich will dich füllen. Nur folge meinen Wegen. Gehe auf meine Wege. Was sagt das für uns heute? Erstmal ist wichtig, dass wir Gott gehorsam sind, seinem Willen gehorsam sind. Und wir in unseren Versammlungen fröhlich dem Herrn singen. Mit voller Hingabe, weil Halbherzigkeit kommt bei Gott nicht in Frage. Und so dachte ich an ein Kolosser 3, das etwas zusammenzufassen, unsere Einstellung zum Singen. Und da steht in Kolosser 3, Vers 16, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott dankbar in euer Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Das ist unsere Aufgabe, dem Herrn Lob singen von ganzem Herzen. Und alles, was wir tun, dass wir es wirklich von Herzen tun, als dem Herrn und nicht den Menschen. Das ist noch Vers 23. Und wir sehen hier, dass Gott, das Zweite ist, durch die Geschichte Israel, sehen, wie Gott sich den Gehorsam von seinem Volk wünscht. Und das soll für uns ein Anstoß sein, ja, dass Gott wünscht, dass wir ihm gehorsam sind. Er ist ein gnädiger Gott. Er vergibt die Übertretungen, aber er wünscht sich, dass wir als seine Kinder ihm gehorchen und dass wir keine anderen Prioritäten haben, sondern Gott ist an erster Stelle. Und Gott soll durch unser Leben verherrlicht werden. Egal, ob wir Psalmen singen, ob wir sein Wort lesen, sein Wort betrachten. Es soll von Herzen kommen und Gott soll geehrt werden. Keine anderen Götter. Das wollte er von seinem Volk nicht, von Volk Israel, dass sie keine Götter haben. Und das wünscht er sich auch an uns Christen des heutigen Jahrhunderts, dass wir ihm nachfolgen. Er ist unser Retter, er ist unser Heiland. Er hat sich selbst für uns hingegeben. Und jetzt wünscht er sich, dass wir gehorsam wandeln und dadurch ihn verherrlichen. Der Herr segne uns in diesem Amen.